Und hier sind wir wieder, die Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und
Jörg Ristau, hallo.
Moin Moin.
Ja, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, das ist der Thorsten Klinkner von der Firma Unternehmenskomposition. Und Herr Klinkner stellt sich jetzt einfach halber mal selbst vor. Bitte sehr.
Ja, hallo Herr Ristau, hallo Herr Alsleben. Also Grüße nach Hamburg. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, mein Name ist Thorsten Klinkner. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater und habe diese Firma Unternehmerkompositionen gegründet. Hat auch direkten Hintergrund, warum die Unternehmerkompositionen heißt. Können wir gleich gerne drüber sprechen.
Sehr gerne.
Und unser Fokus, beziehungsweise auch die ausschließliche Spezialisierung ist die Gestaltung und Umsetzung von Stiftungen. Stiftungen, Strukturen speziell für Familienunternehmer, quer über alle Branchen, also von ganz klassischen Branchen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Hotellerie, bis hin zu auch neueren Branchen, Beratungsgesellschaften etc. Und da geht's eigentlich immer darum, mit Stiftungen Rahmenbedingungen zu schaffen, Systeme zu schaffen, damit eben Familienunternehmen, damit Werte, materielle und auch immaterielle, eben in die Zukunft getragen werden können und erhalten bleiben für Familie, für Mitarbeiter, für Kunden etc. Das ist mein Schwerpunkt. Das machen wir seit 2012. Mittlerweile mit einem Team von 12 Mitarbeitern, also keine One-Man-Show, sondern schon etabliertes Unternehmen mit einem guten Team, und haben in der Spezialisierung mittlerweile 80 Projekte umgesetzt.
Wow. Ja.
Also das ist so die Erfahrung dahinter.
Was mich interessiert ganz persönlich auch jetzt als Jörg Ristau ist, wie sind Sie darauf gekommen, das zu machen? Weil als Steuerberater und Rechtsanwalt lag es sicherlich nicht an der Langeweile.
Nee, an der Langeweile lag das nicht, sondern an dem Bestreben von Anfang an schon in Ausbildung und auch dann nochmal verstärkt im Berufseinstieg mit den Menschen zu sprechen, die Verantwortung tragen und auch die Risiken damit übernehmen. Also einfach die was gestalten, die was in die Zukunft aufbauen, und die Menschen wollte ich halt persönlich beraten und habe mir dann überlegt, das ist auch nur dann glaubhaft und ich kann auch nur dann einen Mehrwert geben, wenn ich mit einer engen Spezialisierung daran gehe. Also wenn ich mich jetzt als damals noch Einzelberater aufgestellt hätte, hätte gesagt, ich berate Familienunternehmen umfassend vom Börsengang bis eben zur internationalen Umsatzbesteuerung, dann wäre das weder glaubhaft gewesen, noch hätte ich seriös abwickeln können. Und habe mir deswegen mit dem Thema der Stiftungen ein Thema ausgesucht, was von den Rahmenbedingungen erstmal sehr eng gefasst ist, aber dann halt im Anwendungsbereich weit und wo es immer auf den Eigentümer, auf den Unternehmensinhaber zurückgeht.
Mhm. Was ist denn die Stiftung für den, der sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat und uns zuhört in wenigen Sätzen, und warum gibt's das?
Ja, warum gibt's das? Was ist das? Also die Stiftung ist eine Rechtsform, die anders als alle anderen Rechtsformen keinen Gesellschafter hat. Also es gibt niemanden, dem die Stiftung gehört. So, und das ist so eine, wenn man darüber nachdenkt, ja, warum soll das gut sein? Warum soll jetzt da so ein Vermögen praktisch frei im Raum schweben und auf niemanden mehr als Eigentümer zurückzuführen sein? Und der Kern der Idee besteht dann immer darin, bestimmte Regelungen, die man treffen will, entweder für die Vermögensbewirtschaftung, für die Führung eines Unternehmens oder halt auch für die Mittelverwendung, für die Zuwendung in den privaten Bereich, Regelungen zu schaffen, die von bestimmten Personen unabhängig sind. Und das wird immer dann sichtbar, wenn Sie sich überlegen, was passiert, wenn sich ein Vermögens Eigentümer, wenn sich ein Gesellschafter scheiden lässt, hat das eine Auswirkung aufs Unternehmen. Wenn ein Gesellschafter ins Ausland zieht, hat das Auswirkungen aufs Unternehmen. Wenn ein Gesellschafter krank wird, wenn er stirbt, wenn er eine private Haftung gegen sich hat, das hat immer eine Auswirkung auf die Vermögenssubstanz. Und diese Verbindung wird mit der Stiftung entkoppelt. Also sie schaffen praktisch Stabilität damit und lösen das von den Risiken, die halt ansonsten auf Unternehmen oder sonstiges Eigentum draufschlagen würden.
Was uns beide interessiert, ist das Thema Führung. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein Unternehmen, ich leite das Unternehmen und dann wird es quasi überführt in eine Stiftung, dann habe ich ja trotzdem noch den Bedarf einer Führung.
Ganz genau.
Und wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie funktioniert denn das bisher?
Also das ist erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, die Sie da aussprechen. Wenn man unter dem Begriff Unternehmensnachfolge, Unternehmensfortführung an eine Stiftung denkt, dann kann man mit der Stiftung in Anführungszeichen natürlich die Eigentümerfrage regeln. Man kann aber nicht die Führung regeln. Also man braucht natürlich, und das ist ja gut so, man braucht die Personen, die das dann letztlich umsetzen, die das Ganze verwalten, die das Ganze führen. So, was bewirkt jetzt die Stiftung, wenn man darüber nachdenkt? Wenn ich mich in die Situation eines Inhabers versetze, eines Gründers vielleicht, der hat ja am Anfang oder vielleicht auch über einen sehr langen Zeitraum Dinge gemacht, ohne die groß zu reflektieren. Er hat sie einfach getan. Also es waren Erfahrungswerte, die sich irgendwie aufgebaut haben. Und dadurch ist dann halt ein bestimmtes Führungsverständnis, eine bestimmte Unternehmenskultur einfach entstanden. So, wenn er jetzt über die Stiftung nachdenkt, ist es eine Chance, genau diese Dinge, die ihm wichtig sind, die ihm ganz individuell wichtig sind, zu reflektieren. Und ein Feedback zu bekommen, eine Außenwahrnehmung zu bekommen, was das denn jetzt letztlich ist, was sein Unternehmen und seinen Führungsstil eben ganz besonders macht und wofür er individuell steht. So, und wenn man das rausgearbeitet hat, also das kann man jetzt irgendwie DNA nennen, um ein Bild dafür zu bekommen, dann kann man überlegen, wie überführt man denn diese DNA in Rahmenbedingungen, auch in rechtliche und wirtschaftliche Strukturen, damit sie auch in der Zukunft erhalten bleiben, wenn eben der Gründergeist nicht mehr da ist. Also wie kann man das verstärken, anstelle eben Dinge zu gestalten, die sich eher negativ auf sowas auswirken würden.
Das bedeutet ja am Beginn oder sagen wir mal in der Phase des Übergangs sehr viel Reflexionsarbeit der Führungskraft, also ich kann mir vorstellen, so wie Sie auch sagen, dass ja viele Sachen einfach nur rein persönlich sind, die macht er intuitiv und weiß vielleicht gar nicht, warum die Sachen funktionieren, die da funktionieren. Und
genau.
Das heißt, er muss ja erstmal sehr stark reflektieren. Geht der Unternehmer das gerne mit oder ist es für ihn eher so ein Ding so, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu?
Nach meiner Erfahrung, es ist schon vielleicht im ersten Schritt ungewohnt, wenn man in eine Beratung beauftragt und denkt dabei in erster Linie an Recht und Steuern. Also man hat das Bild, es geht jetzt um das Entwickeln eines Vertrages oder eines steuerlichen Konzepts und wird dann auf einmal mit solchen Fragen konfrontiert, dann ist das im ersten Herangang vielleicht eine Überraschung. Im Laufe der Gespräche zeigt sich dann, dass die allermeisten Unternehmer sehr positiv darauf reagieren, weil dieses besondere, Unternehmerverständnis, was sie haben, die besondere Unternehmenskultur, für die sie stehen, jedes Unternehmen ist anders. Das ist ein sehr häufig zentrales Motiv, um überhaupt die Unternehmensnachfolge und die langfristige Unternehmensfortführung zu gestalten. Also es liegt den meisten sehr am Herzen. So, und wenn man dann Wege und Erfahrungen aufzeigt und sagt, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr euch das mal bewusst macht, dann ist das wiederum die Grundlage, um Recht und Steuern im Anschluss halt eben stimmig zu gestalten, stimmig umzusetzen, dass es auch genau zu dieser Zielsetzung passt.
Jetzt haben wir eine klassische Unternehmerfamilie. Das Unternehmen wird in dritter Generation geleitet von dem Mehrheitsgesellschafter. Mhm. Der Mehrheitsgesellschafter hat seine Kinder vor einigen Jahren schon teilbeteiligt. Die Kinder haben, sagen wir mal, 20%, er hat 60%. Und er stellt jetzt fest, was ja auch häufig der Fall ist, entweder er oder die Kinder, dass die Nachfolge nicht zustande kommt, weil die Kinder sich für was anderes entschieden haben, weil es irgendwelche Zwistigkeiten gibt. Es gibt leider ja auch immer wieder unterschiedliche Sichtweisen, was die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens angeht. So, und jetzt kommt dann plötzlich dann die Stiftung auf. Wann ist die Stiftung die Lösung der Stunde? Ist das etwas, wo die Leute zuerst drauf gucken, weil es gibt einen Vermögenserhalt, oder ist das eben die Ultima Ratio, wenn man nicht mehr weiter weiß?
Also die erste Lösung ist es sehr häufig nicht, weil mit dem Begriff der Stiftung sehr oft verbunden wird, dann ist mein Vermögen weg, dann habe ich keine Entscheidungsbefugnisse mehr darüber, das ist alles irgendwie komplex und aufwendig und unflexibel ist es auch noch, da will ich als Unternehmer gar nichts mit zu tun haben. So, das ist eine weit verbreitete Meinung, ein weit verbreitetes Bild zu Stiftungen, und der erste entscheidende Schritt ist mal, dass man mit den Unternehmerfamilien und auch mit deren Beratern darüber spricht, wie denn die Rahmenbedingungen tatsächlich sind. Also wo eine Stiftung flexibel ist, wo sie unflexibel ist, in welchen Fällen sie eben Nutzen hat und was letztlich Fakt ist und was eine bloße Meinung. So, wenn das dann getan ist und die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Stiftung sind klar, dann ist die Stiftung weder ein Allheilmittel noch ist irgendwas, was zu verteufeln ist, sondern man muss sich dann halt, und so verstehe ich sie, als Instrument angucken, ob sie in dieser individuellen Situation halt eben passt. So, und wenn Sie mir die Situation jetzt beschreiben, Unternehmerfamilie, dritte Generation, Zwistigkeiten, dann fangen die Dinge erstmal grundlegend an. Das heißt, wo sind denn da überhaupt Zwistigkeiten? Also sind die Zwistigkeiten eher in die Familie rein? Also hat das vielleicht gar nichts mit dem Unternehmen zu tun? Gibt es da irgendwelche Konflikte zwischen Geschwistern oder vielleicht zwischen Kindern und dem zweiten Ehepartner? Also ist das was eher familiäres? Oder geht es wirklich um ein Grundverständnis, wie man jetzt Gesellschafterrechte an einem Unternehmen ausübt? Also will man eher entnahmen, will man investieren, will man vergrößern, will man ins Ausland gehen, etc.? So, und wenn Sie sich jetzt die Stiftung vorstellen als Idee, ist das eine sehr große Chance, dass man, wenn man sich diese Stiftung als neuen Gesellschafter vorstellt, eben genau auseinandernehmen kann, über was reden wir jetzt hier eigentlich? Reden wir über familiäre Prinzipien? Reden wir über unternehmerische Prinzipien? Oder reden wir eigentlich über Vermögensverwaltung? So, und damit ist schon sehr viel gewonnen, weil man dann auch eine große Chance hat, Konflikte zu klären, weil die eben auf anderen Logiken basieren. Also in der Familie ist dann halt eben Zuneigung und Zusammenhalt wichtig und ich sag mal auch sowas wie Liebe und Wertschätzung und all das sind die familiären Dinge. So, und im Unternehmen kommt es dann halt auf Leistungen, auf Gewinnorientierung, auf Wachstum, auf betriebswirtschaftliche Aspekte. Und wenn ich das alles durcheinander bringe, dann entstehen eben die häufigen Konflikte in der Unternehmensnachfolge.
Naja, natürlich auch, da gibt es ja auch eine Rollenkonfusion häufig.
Genau.
Ja, genau. Und das aufzulösen ist natürlich ganz wichtig. Ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, Stiftung kommt dann irgendwann auf den Tisch, was sind denn aus Unternehmersicht, aus Familiensicht die Vorteile, wo dann am Ende des Tages alle generationenübergreifend dann sagen, ja, das macht Sinn? Also nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Entnahmen, ne? Nehmen wir mal das Thema investive Entscheidungen, nehmen wir mal das Thema Unternehmensgestaltung.
Ja, Ja, also wenn Sie sich jetzt eine Unternehmerfamilie vorstellen, sagen wir mal mit 3 Kindern in der nächsten Generation. So, und ich lasse jetzt die Stiftung als Option erstmal weg, sondern der Eigentümer, der Gesellschafter überlegt sich, wie überträgt er denn jetzt diese Vermögenswerte, die er über Jahrzehnte aufgebaut hat, Unternehmensanteile, Immobilien, Kapitalanlagen, eben auf die nächste Generation. So, dann ist das Bedürfnis des Vermögensinhabers sehr oft, er will irgendwie eine Art Fairness erreichen. So, wenn man eine Fairness erreichen will und denkt in erster Linie wirtschaftlich, dann fängt man an, Vermögenswerte zu bewerten und aufzuteilen. Das führt wiederum häufig zu einer sehr großen Komplexität, weil eben Immobilie A mehr wert ist als Immobilie B und vielleicht weniger wert als die Unternehmensanteile. Und dann ist vielleicht noch ein Familienmitglied im Ausland und eins ist im Inland, eins arbeitet im Unternehmen mit, das andere nicht. Also es wird alles sehr komplex. So, und anstelle dieser Aufteilung besteht die Idee der Stiftung darin, die Vermögenswerte unter dem Dach der Stiftung zusammenzuhalten. Man hat praktisch einen großen Topf, wo alles reinfließt. Mieten, Unternehmensgewinne, vielleicht Kapital, Erträge, alles landet in diesem Topf. Und dann stellt man die Fairness eben dadurch her, dass an diesem Topf eben prozentual oder in absoluten Beträgen die Familienmitglieder beteiligt sind, mit entweder regelmäßigen Zuwendungen aus der Stiftung oder bedarfsbezogen, wenn irgendeiner einen besonderen Bedarf halt eben hat. So, und jetzt kommt dann natürlich Ihre Frage, was ist denn, wenn jetzt von den 3 einer im Unternehmen arbeitet und die anderen beiden nicht, versorgt dann praktisch der eine die beiden anderen? Und das ist eben genau die Abgrenzung der Prinzipien, die man dann machen kann. Der oder die eine, der im Unternehmen operativ arbeitet, bekommt dafür schlicht und einfach eine leistungsabhängige Vergütung, eine Geschäftsführervergütung, eine Tantieme, also das, was er über seine Leistungen erwirtschaftet. So, und dann entsteht ein Gewinn, und dieser Gewinn kann eben für alle Beteiligten kann denen zugutekommen, entweder im Notfall oder halt mit einer dosierten Unterstützung für bestimmte Themen.
Okay, und wie unterscheidet sich das? Also Sie haben ja einiges davon schon beantwortet, aber ich könnte jetzt als Gesellschafter natürlich erhalten bleiben und eine Fremdgeschäftsführung reinsetzen. Ja. Das heißt, ich bin im Endeffekt, habe ich die Problematik geklärt, dass es unterschiedliche strategische Auffassungen gibt, und ich lebe als Gesellschafter aber noch mit voller Kontrolle einfach ein zurückgelegtes Leben sozusagen.
Ja, genau. Da ist erstmal das Allerwichtigste bei der Stiftungsstruktur die volle Kontrolle. Und die Ausübung der Gesellschafterrechte kann der ursprüngliche Inhaber zeit seines Lebens in der Stiftung genauso weiterführen. Also er überträgt das Eigentum, seine Gesellschaftsanteile, kann aber als Stiftungsvorstand über die Ausübung der Gesellschafterrechte zeit seines Lebens frei entscheiden, wenn er das will, bis ins hohe Alter. Hm. Der Unterschied zeigt sich, also der Unterschied zu der Lösung im Privatvermögen, wenn er es jetzt in die Stiftung gebracht hat, kann er halt Regelungen schaffen, Systeme schaffen, die über ihn hinausgehen, über seinen Tod hinausgehen, die auf die nächste Generation greifen. Wenn er das im Privatvermögen hält, wird es ja irgendwann eine Übertragung geben. So, also es muss ja dann auf irgendjemand vererbt werden, oder er verkauft es, dann wird der Veräußerungserlös eben vererbt. Aber irgendwie eine bestimmte Art der Übertragung muss ja stattfinden mit allen damit verbundenen Unsicherheiten. Also wann kommt die, wie sind dann die Steuersysteme, wo wohnt der Erwerber, was macht er damit, ändert der den Gesellschaftsvertrag, macht er was ganz anderes? Das ist ja alles völlig unklar. Und diese Klarheit kann ich mit einer Stiftung als Gesellschafterin eben schaffen.
Jetzt ist Ihr Ton wieder ein bisschen leiser geworden. Vielleicht dazu dann nochmal eine Frage von unserer Seite. Vielleicht können Sie ja mal ein bisschen noch am Kabel wackeln. Ja, Jörg, du
wolltest. Irgendwas ist da passiert, dass Sie wieder ein bisschen leiser sind.
Ja, ich habe das Kabel in der Hand und
ja. Okay. Okay, gut. Gehen wir mal auf den menschlichen Aspekt.
Genau, das war jetzt auch meine Frage, ist wann oder was passiert denn bei den Familienmitgliedern oder wie kommt das denn wenn der Vater jetzt angenommen, ich habe jetzt zwei Kinder und sage, ich möchte eine Stiftung haben und die schreien die Kinder dann Hurra, das ist eine tolle Lösung oder gibt es dann da starke Widerstände bei den Kindern?
Das kommt genau darauf an, ob die Kinder von Anfang an auch eingebunden werden.
Okay.
Also im allerschlimmsten Fall sagt der Vater gar nichts und irgendwann wird das Testament eröffnet und die Kinder erfahren, ja, der Vater hat eine Stiftung gegründet von Todes wegen. Und ihr habt zwar gedacht, ihr bekommt das, aber nee, jetzt ist es in der Stiftung, weil im Endeffekt der Vater euch null vertraut und ihr könnt es nicht. So, das ist der Worst Case, was mit Sicherheit irgendwelche Arten von Gerichtsverfahren dann wieder nach sich zieht. Damit ist keinem gedient. Ganz anders sieht die Betrachtung aus, und das ist meine durchgängige Erfahrung, wenn man die nächste Generation von Anfang an mit einbindet und ihnen nicht irgendetwas so präsentiert, ja, das habe ich mir mal ausgedacht, sondern es ist ja letztlich eine Struktur, die für die nächste Generation gestaltet wird, die auch für die übernächste Generation gestaltet wird und wo dann halt, wenn alle Beteiligten eingebunden werden, sich einbringen können, was ihnen wichtig ist, dann kommt das Hurra in der Tat. Also und dann kommen auch keine Pflichtteilsprozesse und irgendwie Enttäuschungen, sondern darüber muss halt eben gesprochen werden. Und jetzt haben Sie schon gesagt, jetzt kommt das Menschliche. Es ist dabei sogar sehr gut und ich finde das, das muss nicht zugedeckt werden, wenn dabei dann auch Konflikte hochkommen. Mhm. Also im Diskutieren über mögliche Zukunftsgestaltungen und wie vielleicht der Vater das haben will und wie es die Kinder haben wollen. Wichtig ist, dass man dann halt auf Augenhöhe miteinander diskutiert und zu einer gemeinsamen Lösung kommt.
Also wenn ich das so überlege, also ich jetzt erzähle mal von mir zu Hause, mein Vater war auch Unternehmer und ja. Wir haben es nicht geschafft, uns so hinzusetzen und uns so auszutauschen, dass wir da zu einer Lösung gekommen sind.
Ja. Ja, und das ist ja auch in eigenen Dingen das Schwierigste überhaupt und wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll möglich, weil man ja in seinem Blickwinkel und in seinem Umgang miteinander, ich sag mal jetzt negativ, auch gefangen ist.
Genau.
Also man sieht das ja gar nicht, was man selber so macht und wie man auf andere wirkt. Man braucht ein Feedback. So, und deswegen, das ist jetzt nicht irgendwie um Beratungsleistungen oder sowas zu verkaufen, wo irgendwie kein Bedarf danach steht. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass gerade in solchen Prozessen ein Berater, der einen Impuls gibt, der einen Raum stellt, der Fragen stellt und das Ganze auch so ein bisschen leitet und moderiert, extrem wertvoll ist. Jetzt, so, und das darin sehe ich halt auch meine Rolle in den vorgelagerten Stufen von so einem Projekt, dass man erstmal miteinander redet, worum geht's hier und was ist los.
Also Führung fällt, ganz kurz nur, Führung fällt, beginnt ja auch in der Familie. Also das ist auch so meine Erfahrung, weil man spricht von Führung, man spricht von Unternehmensführung und ich habe das aber auch außerhalb meiner Familie kennengelernt, dass die Führung innerhalb der Familie beginnt und im genauso geführt wird wie im Unternehmen. Und da entstehen schon die Konflikte. Und die zu lösen sind die Familien. Und ich sehe das gerade heutzutage, dass immer weniger Familienunternehmen wirklich weiter existieren können in der Familie, weil sie es nicht schaffen, diesen Konflikt beizulegen. Und dann werden die Unternehmen verkauft oder wie auch immer. Ich glaube, dass viele noch gar nicht diesen Wert der Stiftung erkannt haben. Und wie lösen Sie das bei sich, also wenn Sie so Streithähne haben?
Lass mich noch eine Frage hinterher schieben, weil wir sind ja beide Mediatoren und Coaches. Ja. Vielleicht können Sie da auch nochmal reflektieren, Ihre Erfahrung mit unseren Berufsgruppen, ob das hilfreich ist in dem Moment oder was Sie da erlebt haben.
Ja, also ich habe mit Coaches sehr, sehr gute Erfahrungen. Also ich bin überzeugt von einem Coaching. Das Problem bei dem Coaching ist ja generell, die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt.
Ja, ja, klar.
So, das heißt, jeder kann sich ja Coach nennen, auch wenn er überhaupt keine Erfahrungen darin hat und wenn er auch überhaupt keine theoretische Ausbildung darin hat. So, das heißt, es ist für jemanden, der einen Coach sucht, sehr, sehr schwierig, einen guten Coach zu finden. Mhm. So, wir haben in Projekten schon mit Coaches zusammengearbeitet, und zwar immer dann, wenn ich als Anwalt, als Steuerberater mit einem Grundverständnis für all diese Zusammenhänge an irgendeinen Punkt komme, wo ich merke, da sind jetzt tiefere Dinge angesprochen, wo ich zwar, ich sag mal, eine Ahnung von habe, in welche Richtung das gehen kann, aber auch nicht mehr. Mhm. So, und zu einem professionellen Beraterverständnis gehört dann aus meiner Sicht, dass man das dann halt an jemanden abgibt, der sich genau um diese Dinge halt eben kümmert. Und dann ist es halt in Projekten so gelaufen, dass praktisch dann ein Coach übernommen hat, und nach 3 oder 4 Coachings bin ich als Berater für die rechtlichen und steuerlichen Dinge wieder reingekommen und habe praktisch darauf aufgesetzt.
Ja, auch gerade die Konfliktbegleitung im Sinne einer Mediation ist ja extrem hilfreich auch, ne?
Genau. Und vielleicht ist es auch dann gut, für, wenn man mal einen anderen Rahmen hat, einen anderen Blickwinkel, was vielleicht erstmal jetzt nicht in erster Linie mit rechtlichen und steuerlichen Fragen zu tun hat, und diese Dinge dann halt klären kann. Aber sie sind die Grundlage.
Ja.
Sie sind die Grundlage, wenn solche Konflikte, die sind halt eben da, und sie sind ja auch nichts Schlimmes. Ne?
Ja, genau.
Nur wenn sie weiter schwelen und nicht angesprochen werden und niemand weiß, warum er sich da jetzt letztlich so verhält, dann wirkt das natürlich irgendwann mal aufs Unternehmen.
Also das ist eine ganz wichtige Aussage. Es ist ja auch erwiesenermaßen so, dass Change-Prozesse nur dann erfolgreich umgesetzt werden können, wenn bestehende Konflikte im Vorfeld aufgelöst werden.
Ja, genau.
Ja, und das heißt, im Training, es gibt da so eine Trainingsweisheit, das ist, Ruth Kohn hat das mal entworfen, das Konzept, das heißt, Störungen haben Vorrang, und Störungen sind immer persönlicher Natur.
Ja.
Und viele, das ist so meine Erfahrung, versuchen das auf rein sachlichen Ebenen zu lösen,
ja,
und laufen dann meistens in eine Sackgasse. Also ich habe das schon erlebt, dass dann auch so schon eigentlich die Sachen unterschriftsreif waren, und dann plötzlich, bumm, wie Genie aus der Bottle, war dann plötzlich der Konflikt wieder da und hat das Ganze zunichte gemacht,
ja, genau,
weil es gerne ignoriert wird.
Und die üblichen Themen, die diskutiert werden an Sachthemen, die dann angeblich solche Konflikte auch verursachen, also Bewertungsfragen, Aufteilung von Vermögenswerten, Mitspracherechte und solche Sachen, die sind natürlich auch wichtig, aber nach meiner Erfahrung sind sie nicht die Ursache für den Konflikt. Also die sind vielleicht eher so ein Symptom.
Ja.
So, und wenn man an die Ursache nicht rangeht und sich das nicht anguckt, dann wabert es weiter. Und auf der anderen Seite, wenn man es sich anguckt, kann man dadurch natürlich auch als Familie und auch als im Unternehmen eine ganz gewaltige Stärke entwickeln, weil aus dem Konflikt folgt ja dann halt auch die Klarheit, und wie will man es denn, und wer will sich jetzt wo einbringen. Also ich habe damit durchaus positive Erfahrungen in den Projekten.
Häufig werden diese persönlichen Themen versucht abzuarbeiten in den Sachthemen.
Ja,
und
genau.
Das Gefühl ist dann so eine Art Stuck-State, also man kommt irgendwie nicht weiter, obwohl die Fakten klar sind.
Ja.
Und das Dahinterliegende, das Persönliche, wird dann aus irgendwelchen Gründen nicht angesprochen, aus Angst vor Verletzungen, aus Angst vor Scham und so weiter.
Ja, ich denke doch auch gerade bei der Suche nach der richtigen Nachfolgelösung, auch juristische Natur, mache ich jetzt eine Stiftung oder mache ich einen Fremdgeschäftsführer rein oder was auch immer, ist das Auflösen der Konflikte im Vorfeld ja auch echt erhellend. Weil wenn das einmal vom Tisch ist, dann kann ich mir tatsächlich auch über Strukturen anders Gedanken machen und auch tatsächlich die Interessenlagen auch anders irgendwo berücksichtigen, als wenn die Dinge unausgesprochen im Raum stehen.
Genau. Also wenn ich das jetzt mal auf die Stiftung beziehe und gehe mal auf Ihre ganz am Anfang gestellte Frage zurück, ist das eher so ein Kapitel, was sich alle direkt angucken, oder steht das eher hinten dran? Dann ist es deswegen im Moment noch hinten dran, weil es diese, sag mal, Fehlmeinungen auf der Sachebene gibt. Also ich bin für eine Stiftung zu klein, das ist alles zu komplex und ich kann nicht mehr entscheiden und der Staat redet rein und all diese Dinge. So, das ist aber, wenn mich jemand fragt, ist die Stiftung in diesem besonderen Fall ein gutes Instrument, gar nicht so sehr die Antwort auf diese Frage, sondern die Antwort liegt eher in dem Bereich, eine Stiftung verbindet ja. So, und will ich diese Verbindung und für wen will ich diese Verbindung und wo gibt's irgendwie ein gemeinsames Vermögen? Das muss ja nicht alles sein. Es kann ja ein bestimmter Vermögenswert sein, bestimmter Unternehmensteil, ein bestimmter Immobilienbestand. Und das ist eher die grundsätzliche Frage. Und wenn ich zu der Erkenntnis komme, der Karren ist schon so verfahren und wir haben uns auseinandergelebt und haben schon vor Gericht miteinander gestanden und um Gottes Willen, also mit dem Teil der Familie eben gar keine Verbindung, dann wäre jetzt auch die Stiftung nicht das Instrument der Wahl. Also dann wäre eine Vermögensaufteilung, also die Zersplitterung, die wäre viel besser, weil dann kann jeder seiner Wege gehen und man hat eben diesen gemeinsamen Bezug nicht mehr. Wenn ich den Bezug aber gerade will, wenn ich ein Verständnis als ja Unternehmerfamilie eben habe und das soll ein großes gemeinsames Ganzes sein, dann ist das der wahre Aspekt, der dann halt auch dazu führt, dass das Ganze sinnvoll ist.
Wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn eine Familie sich entschieden hat, eine Stiftung zu begehen? Ist es der richtige Begriff? Weiß ich nicht. Also
ja, zu gründen, zu errichten. Zu gründen. Ja.
Ist es dann sinnvoller und besser für das Unternehmen, wenn ein externer Geschäftsführer kommt, oder macht es am meisten Sinn, wenn es einer aus der Familie ist? Ich weiß es bei der Familie Porsche, die hat sich irgendwann mal entschieden, weil die auch mit der Familie Piëch hatten sie Probleme, also intern, und die haben irgendwann gesagt, wisst ihr was, wir wollen diese ganzen Familiengeschichten hier einfach raushalten, wir nehmen uns jetzt einen Geschäftsführer von außen. So ja, sind die dann auf eine Erfolgsschiene dann auch gekommen.
Mhm. Also ganz früher war es ja, oder vielleicht ist es auch heute noch verbreiteter als ich denke, dass man so das Verständnis hat, ein Familienunternehmen wird automatisch von einem Familienmitglied weitergeführt. Es gibt gar nichts anderes. Mhm. So, und im schlimmsten Fall noch der oder die Älteste. Oder klassisch der Älteste. Ja, also das halte ich für einen vollkommen fatalen Weg, weil dann jemand letztlich Gesellschafter, Geschäftsführer wird, der das vielleicht überhaupt gar nicht will und der auch völlig andere Lebenspläne hat. Also das in die Richtung Familienunternehmen immer von der Familie halte ich für falsch. So, wenn ich auf der anderen Seite es festschreiben würde und würde sagen, Familienmitglieder dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Führungspositionen übernehmen, weil dann plötzlich irgendwie eben die Rollen durcheinander kommen, weil familiäre Themen ins Unternehmen kommen. Das hat schon, also es hat ein bisschen was für sich, es wird ja auch oft erfolgreich gemacht. Ich würde ein solches Prinzip nur sehr zögerlich festschreiben. Also meine Richtung wäre immer danach zu gucken, ist jemand in der Familie, der das wirklich kann und will? So, und der dafür, ich sag jetzt mal, dafür brennt und der das gerne machen würde und der sich da reinstürzt, dann spricht meines Erachtens sehr viel dafür, genau die Energie auch zu nutzen und den das machen zu lassen. So, und es nicht, sag mal, zwingend auszuschließen, nur weil er aus der Familie ist.
Aber was ich da jetzt raushöre, ist, dass vor so einer Entscheidung der interne Prozess innerhalb der Familie, auch das Auflösen von irgendwelchen Konfliktpotenzialen, unbedingt erforderlich ist, um dann auch in die rechtliche Diskussion auch gehen zu können.
Ne? Ja, es kommt ja nicht selten vor, dass auch die übernehmende Generation vielleicht eine unbewusste oder sogar bewusste ja emotionale Verpflichtung aus Traditionen gegenüber den Eltern hat und sich gar nicht trauen würde, vielleicht so eine Aufgabe oder Funktion abzulehnen, obwohl sie es eigentlich gar nicht machen wollen und vielleicht auch nicht können.
Ja.
Also und das darüber muss einfach mal gesprochen werden und das hinterfragt werden. Und da komme ich nochmal eben zu dem, was wir gerade hatten. Das ist ja nicht erkennbar, wenn man da selber drin steckt. Ja. Es braucht einfach einen Impuls von außen, könnte da so etwas sein. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen dann auch darüber reden und auch den Weg mitgehen. Also das ist jetzt ja nichts Schlimmes. Ja, also hat ja jetzt nichts von irgendwie, ja, jetzt legen wir uns mal auf die Couch, ja, sondern mit der Idee dahinter, eben eine bessere Struktur zu bekommen, womit dann halt auch alle Beteiligten zufrieden sind und sich wohlfühlen.
Ja, also ich habe als Private Equity Mann natürlich auch diverse gescheiterte Nachfolgeregelungen gesehen, denn das waren dann häufig Unternehmen, die dann verkauft wurden. Und da waren auch so ein paar tragische dabei, an die ich mich zurückerinnere, nämlich eine Situation, wo der mit 80-jährige Vater nach 10 Jahren von seinem Sohn die Anteile wieder vor die Tür gelegt gekriegt hat, weil der Sohn dann sagt, ich kann nicht mehr, ich wollte schon immer was ganz anderes machen. Und dann der alte Herr auf seine alten Tage dann vor der gescheiterten Nachfolge stand und nicht wusste, wie ihm geschah. Ne? Also ich finde dieses Aufarbeiten und auch natürlich in Werbung in eigener Sache, das Aufarbeiten mit externen Begleitern, die auch auf der emotionalen Ebene unterstützen können, ist ganz wichtig, um dann auch gemeinsam eine Basis zu schaffen, die dann mit eben entsprechenden Experten wie Ihnen in die richtige Struktur für die Zukunft umgebaut werden kann.
Genau, und wenn man über diese Dinge Klarheit hat, dann ist auch vieles rechtlich und steuerlich möglich, genau, wo man vielleicht am Anfang gar nicht dran gedacht hat. Also diese Situation, wenn jetzt zum Beispiel die nächste Generation das Unternehmen nicht fortführen will, dann heißt das ja oft, ja gut, dann muss ich eben zwingend verkaufen. Aber das ist ja gar nicht so. Also wenn wir jetzt über Stiftungen reden, man kann Stiftungen ja auch als Gesellschafter nutzen, ich sag mal bildhaft als Parkhaus. Ja? Also das Unternehmen wird mit einer Fremdgeschäftsführung gehalten und vielleicht will ja die übernächste Generation wieder rein. Also so kann man ein Familienunternehmen auch halten, obwohl vielleicht die nächste Generation lieber andere Lebenswege gehen möchte. So, also das hängt dann halt eben immer wieder von der individuellen Situation ab.
Also ich, was mir nochmal am Herzen liegt, weil ich das auch im Bekanntenkreis tatsächlich von zu Hause hatte, das war ein mit 80-jähriger Vater, der seinen Sohn nie rangelassen hat. Und als der Vater dann starb, war das Unternehmen so veraltet, dass da im Grunde, und das war dann mein Part dabei, das musste abgewickelt werden, weil die waren so hinten dran. Und ich glaube, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, sich früh genug Gedanken darüber zu machen und nicht erst, wenn der Vater plant, nächstes Jahr auszusteigen oder sowas.
Ja. Ja,
glaube ich, ist nochmal
also ganz wichtig. Meine Erfahrung, ich halt Mitte Ende 50.
Ja.
Mitte Ende 50 mal grundsätzlich überlegen, wie soll so der weitere eigene Lebensweg sein, was möchte man noch machen, was möchte man erreichen. Und also auch ein wichtiger Punkt, also deswegen, ich vermeide eigentlich gerne den Begriff Nachfolge, weil Nachfolge bei so vielen sofort zu dem Gedanken führt, ja gut, dann bin ich jetzt am Abstellgleis und dann darf ich nichts mehr und kann nichts mehr und mir macht mein Unternehmen doch Spaß, ja, und ich will mich da weiter auch verwirklichen. Auch dafür gibt's ja Lösungen und man kann das gestalten. Es setzt halt nur wiederum voraus, dass man für sich eine Klarheit darüber hat. Will man jetzt ja vielleicht bis Mitte 70 oder noch länger sich da einbringen, will man noch was ganz Neues aufbauen, will man im Inland bleiben, will man ins Ausland gehen, aufs Boot oder ins Unternehmen, ja, und keins davon ist richtig oder falsch, sondern es gibt halt nur das passt zu der jeweiligen Person und ist stimmig oder eben nicht, ja?
Und dann Ich finde, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Es gibt eben nichts außer das, was zu dir passt. Und individuell da drauf gucken, früh genug. Ich habe mich mit 50, mit Mitte 50 auch nochmal selbstständig gemacht. Da draußen gibt es ja noch ganz viel Alternativen. Früh genug daran denken, das Ganze der Emotion Raum geben, der Emotion auch Platz geben, um ausgearbeitet zu werden, damit dann am Ende des Tages alle auch in der Lage sind, das Sachliche ohne Emotion auch wirklich anzusehen, um dann für das Unternehmen, denn darum geht es ja in erster Linie, dann auch die beste Lösung zu finden, ohne irgendwelche Leute zurückzulassen, die zerstörte Träume haben, die desillusioniert sind oder die mit großer Wut im Bauch die nächsten Jahrzehnte leben müssen, ne?
Und ich glaube, was mir gerade so wirklich so auch emotional gerade angekommen ist, ist dieser Punkt mit dem Alter. Niemand möchte mit 50 oder mit Mitte 50 das Gefühl haben, dass seine Zeit zu Ende ist.
Ja.
Sondern ist es auch nicht. Und ich glaube, dass sich viele deswegen keine Gedanken darum zu machen, weil sie sagen, ich bin ja noch voll im Saft, warum soll ich mir jetzt Gedanken machen? Vielleicht wäre es eine gute Möglichkeit, mit uns zu sprechen, um einfach so Lebensplanung zu machen. Nicht Lebensendeplanung, sondern Lebensplanung zu machen. Ich glaube, da liegt nochmal ein Unterschied.
Ja, und der Zeitraum zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie zwischen 30 und 60.
Ja, super. Ja. Ja.
Es gibt viel zu tun.
Da kann man noch was machen. Ne? Ja,
absolut. Das finde ich war genau das richtige Stichwort. Ja, das war gut. Wir danken.
Gut im Taschenrechner kalkuliert.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auch. Bleiben Sie gesund.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja. Ja. Und danke fürs Format.
Gerne.
Sehr gerne.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
We'll be right back.